dass ihr dabei seid bei Letzte Reihe, dem Podcast der Vosbos Bad Tölz. Ihr entscheidet, wer ans Mikro kommt und welche Themen wir besprechen. Mein Name ist Markus Theil. Sprecht mich einfach an im Schulhaus oder schreibt an die Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Folge 7, Teil 2. Von Syrien nach Bad Tölz. Zu Gast natürlich immer noch Ahmed und Siva, unsere beiden Zwillinge an der Fachoberschule Bad Tölz, hier in der 12. bzw. 11. Klasse. Und in der letzten Folge, wenn ihr mit dabei wart, dann habt ihr natürlich euch das gemerkt. Die beiden kamen irgendwann in Österreich an, nach 10 Tagen und 11 Stunden über Meer, folgten ja dann eben die 10 Tage zu Fuß. Also ein wirklich sehr, sehr aufsehenerregender Bericht, den ihr hier uns geschildert habt. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie ging es dann weiter von Österreich bis nach Bad Tölz? Es ist ja nicht so weit eigentlich zur österreichischen Grenze von Bad Tölz, aber das ist die falsche Grenze, ihr kam von der anderen Richtung. Wie ging es weiter? Wie seid ihr weitergeleitet worden? Wer hat euch geholfen? Wie läuft das überhaupt ab? Zu wie viel ist man da unterwegs, wenn man dann angekommen ist?
Ja, es war so, genau, wir waren in Österreich auf der Grenze, da haben wir einen Tag übernachtet, da waren wir jetzt in einer Schulturnhalle mit mehreren Leuten, da wurden wir aufgenommen, gab was zum Essen, neue Kleidung, genau, und dann haben die gesagt, ja, morgen in der Früh stehen da Busse und dann werdet ihr nach Deutschland gebracht und in so Lagers, also
Auffanglager.
Auffanglager, genau. Und von dort aus könnt ihr dann entscheiden, wo ihr, ob ihr weiter wollt oder ob ihr in Deutschland bleibt. Weil manche wollten ja nicht in Deutschland bleiben und wir haben auch dazu gehört, wir wollten eigentlich gar nicht nach Deutschland, wir wollten in die Schweiz. Weil, ja, weil das war so, weil zwei Onkel von uns schon in der Schweiz waren vor uns und die meinten, ja, kommt hierher.
Und, ja. Und wie kam die Entscheidung, dass ihr dann in Deutschland geblieben seid? War das eine Familienentscheidung oder sagt da der Papa oder sagen da die Eltern, so wird's gemacht? Oder ergibt sich das über die Wochen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, mehr oder weniger war das so, dass wir in Deutschland bleiben, war das nicht so freiwillig. Das war so, dann kommt ja die Fortsetzung, dann war das nächste Tag, wir sind in den Bus eingestiegen und dann ging's Richtung Nürnberg, haben die gesagt, wir gehen dorthin. Aber wir wollten nicht hier bleiben. Dann waren wir kurz vor Nürnberg, so noch eine Stunde, also ungefähr in München und ein bisschen weiter weg. Auf einer Autobahnraststätte haben wir Pause gemacht und da haben wir entschieden, okay, wir gehen jetzt von dem Bus weg. Und da war noch, also ich, Ahmed, meine Eltern, also wir waren zu viert und noch einer dazu.
Habt die Gruppe verlassen dann?
Haben wir die Gruppe verlassen. Wir haben gesagt, wir gehen auf die Toilette, sind hin, haben uns dahinter versteckt und dann haben wir abgewartet, bis der Bus weggefahren ist. Und dann ist der Bus abgefahren und wir hatten damals keine Handys, weil auf dem Weg alles weg war und kein Internet. Wir haben da in der Raststätte jemanden gefragt, wo ist die nächste Bahnhofstelle oder irgendwo, wo wir weiter können, weil wir wollten nach München, weil mein anderer Onkel dort war, uns dort kurz ausruhen und dann irgendwie weiterkommen, dass wir in die Schweiz kommen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ihr müsst auf die andere Seite von der Autobahn. Und da müssten, also wenn ich es heute überlege, was wir da gemacht haben, das ist wirklich wahnsinnig. Wir haben eine vierspurige Autobahn, ja, zu Fuß überquert.
Das ist die A9, ja.
Ja,
die,
genau.
Die ist gut befahren.
Ja, das, wir haben da abgewartet, weil bei uns ist, also in Syrien ist es halt was ganz Normales, die Schnellstraßen zu überqueren und so, aber jetzt, wenn ich in Deutschland bin, um eine Autobahn zu überqueren, das war wahnsinnig. Wir haben vier Straßen, also jeweils hin und her, überquert. Und dann sind wir an diesem Seitenrand weitergelaufen und die Leute huben uns an, wie wahnsinnig. Wir denken so, was ja, ist denn? Also, ja, es war typisch bei uns, dass es so ist, aber ja.
Entschuldige, ja, hattet ihr viel in den Händen auch zu tragen? Wir hatten ja in der ersten Folge schon drüber gesprochen, aber hattet ihr das alles überhaupt noch? Rucksack und Tasche und so weiter? Ahmed, wie?
Also, soweit ich weiß, wir hatten Rucksäcke. Also, wir haben nur Rucksäcke, aber Koffer hatten wir keine mehr dann da. Also, nur noch so Rucksäcke, Essen, bisschen Klamotten und.
Immer
mehr.
Noch Thunfisch?
Ja, Thunfisch, genau, war Thunfisch immer noch dabei. Das war das Thunfisch Nutella, ja, und das Marmeladen.
Das war für immer. Und ja, das war dann halt so, dann sind wir halt da seitlich gegangen und irgendwann ist dann so eine kleine Raststätte auch dann wieder gekommen, dann sind wir schnell dahin, haben dann Busfahrer auf Englisch gefragt, weil meine Mutter konnte Englisch, war eine Englischlehrerin.
Verbeamtet, ich kann mich erinnern.
Genau, und sie hat dann mit dem LKW-Fahrer dann auf Englisch geredet und gefragt, wie man jetzt da weiterkommt. Und der meinte, ich weiß es nicht. Und dann hat der Busfahrer, also dieser LKW-Fahrer, anscheinend die Polizei angerufen. Und wir sind halt, nachdem er gesagt hat, er weiß es nicht, dann sind wir halt weitergelaufen. Und irgendwann, nach 10 Minuten oder so, haben wir nur so ein Polizeiauto hinter uns gesehen und hat uns angehupt und dann rausgeholt, mitgenommen und ins Revier genommen. Und da waren wir dann für ein paar Stunden und haben dann die Adresse von meinem Onkel angegeben, meinten, er ist hier, er kann sich um uns kümmern, so und so. Und in der Polizeistation mussten wir dann Fingerabdrücke da lassen.
Ja.
Und das war dann das Entscheidende.
Genau, weil mit den Fingerabdrücken haben die gesagt, ja, ihr könnt da rausgehen, aber es ging nicht, weil wenn du in die Schweiz hingehst und du Fingerabdrücke in Deutschland hast, würden dich zurück nach Deutschland lassen.
Ja, bist du registriert,
genau.
Ist klar, so ist die Regelung.
Und es hätte also Jahre gedauert, bis du da einen Aufenthalt in der Schweiz bekommen hättest und so, weil das sowieso schwer ist und so. Deswegen war da die Überlegung, ja, so, jetzt müssen wir hier bleiben.
Also ich bin sehr froh, dass ihr da die Fingerabdrücke abgeben musstet, ja, weil ich euch dadurch kennenlernen konnte.
Ja, genau.
Und
ja,
vielleicht ist es ja auch nicht so schlecht bei uns, im Gegensatz
ja,
zur Schweiz.
Das, damals, in dem Moment, wo wir es erfahren haben, war es eine Frustration, also das war wirklich schlimm, halt, ja, wir wollten eigentlich gar nicht hierbleiben und so, und aber wenn wir jetzt nachdenken, war es vielleicht doch was Gutes, also muss ich auch sagen, also das ist was Schönes gewesen.
Jetzt müssen wir uns natürlich langsam Richtung Bad Tölz auch bewegen, ja. Vielleicht können wir das kurz ansprechen, warum seid ihr dann hier angekommen in Bad Tölz? Wurdet ihr zugewiesen, habt ihr selber euch dann entschieden dazu?
Nee, wir waren halt dann bei meinem Onkel und dann von dort aus haben wir uns das, also den Behörden zugelassen und dann waren wir in Schweinfurt in einem Lager und von dort aus, das Zentrallager war das damals, da wurden die Familien also überall verteilt in ganz Deutschland, ganz wild herum und da haben die gesagt, am nächsten Tag, okay, da kommt ein Bus, packt was ihr habt, ihr wird da hingewiesen und dann auf einmal waren wir in Geissach, also wir waren nicht direkt in Bad Tölz, wir waren in Geissach in einem Mehrfamilienhaus und von dort aus, ja, hat unser Leben begonnen.
Und das war jetzt wann? Wir sprechen jetzt dann von, wisst ihr noch den Monat auch und das Jahr?
2016 November war das, weil da sind wir nach Tölz, Geissach gekommen, da war alles voller Schnee. Also
ja,
es war wirklich, da hat es noch gut geschneit hier. November, ja, das war wirklich, weil...
Was für ein Wandel.
Ja, es war auch was Schönes, also weil wir haben in Syrien und in Irak einmal Schnee gesehen und das war vielleicht ein paar Schneeflocken, sage ich mal. Und dann kamen wir hierher und es war voll mit Schnee, diese Kälte und so. Das konnten wir nicht. Bei uns ist im
Hattet
Sommer...
Habt ihr Kleidung dafür? Wie habt ihr das dann gemacht?
Wir haben das nicht, also kaufen konnten wir nicht. Wir haben das halt Unterstützungen bekommen vom Jobcenter und Hilfsorganisationen von der Gemeinde haben wir sehr viel Unterstützung bekommen. Da hatten wir solche sogenannten Helfer gehabt, freiwillige Helfer, die früher Beamten waren und jetzt freiwillig uns geholfen haben, mit denen wir mittlerweile immer noch sehr gut befreundet sind und so. Das ist halt, ja, das war halt damals eine sehr, sehr große Unterstützung für uns. Also für die Schule oder Kleidung oder einfach Unterlagen, Papiere, das alles, wir konnten nicht die Sprache und so, die haben uns sehr viel geholfen.
Das ist ja schon das Erste, was ich sage. Also in Gorsa, wie man hier sagt, die Sprache zu verstehen, ja, ist ja schon für manche schwer, die hinter Sachsenkamm wohnen.
Ja.
Also, ich weiß gar nicht, wie ich es fragen soll, aber wann habt ihr die ersten Worte verstanden? Wie habt ihr überhaupt Deutsch gelernt? Wahrscheinlich auch durch den Helferkreis?
Und ja.
Wie war die schulische?
Also, es war so, Geschichte, dass wir dann halt am Anfang ja eh nichts konnten. Wir haben halt die ganze Zeit, wir waren ja eh mit einer Familie, die auch glücklicherweise auch aus Syrien waren und auch kurdisch waren. Also, die haben dann auch kurdisch geredet. Das war sehr hilfreich, aber auch, also, wir haben dann halt immer kurdisch geredet zu Hause und dann, also ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube nach 3 Monaten oder so, ungefähr wurden wir dann in die Grundschule Geissach zugewiesen und da sind wir dann glücklicherweise, also es waren auch mehrere, also viele Ausländer da und dann haben sie halt extra so einen Ausländerkurs gemacht, für die auch so wie wir waren, aber nur ich und mein Bruder durften in eine deutsche Klasse gehen.
Warum das?
Also ich weiß es damals nicht mehr, aber ich glaube, weil wir noch so jung waren, weil die meinten, dass wir noch jünger sind, dass wir das vielleicht besser verstehen, wenn wir halt mit den anderen Deutschen sind, aber die restlichen Ausländer wurden alle in einem Klassenzimmer zugewiesen, nur ich und mein Bruder mit den Deutschen. Und da hat es dann angefangen, weil da mussten wir dann anfangen, auf Deutsch mit uns zu unterhalten.
Was waren die ersten Worte?
Boah.
In der Schule für euch.
Bei mir war es Schwester. Weil ich meist gefragt wurde, ob ich noch eine Schwester habe. Und dann wusste ich nicht, was Schwester ist. Also,
hast du gesagt, ja, Ahmed.
Ja, genau, Ahmed. Ja, nee, genau, das war das erste Wort. Und da, ja genau, und dann von dort aus, das war eigentlich ein sehr, sehr entscheidender Punkt, dass wir in diese Deutschklasse reingekommen sind, weil sonst hätten wir wirklich bis jetzt noch Probleme gehabt mit der Sprache und alles. Aber da wussten wir, okay, jetzt müssen wir was tun, weil sonst werden wir es nicht lernen. Weil wenn wir jetzt mit den anderen in der Ausländerklasse wären, dann hätten wir auf unserer Muttersprache oder andere Sprachen gelernt und dann jetzt nicht weitergeholfen, aber da, okay, wir müssen uns mit den Klassenkameraden kommunizieren und mit der Lehrer, mit der Lehrkraft und alles und deswegen war es sehr wichtig. Und ja, und dann, das war Ende dritte Klasse, da waren wir in der Schule und dann in der vierten Klasse waren wir ganz regulär in der Schule, da haben auch die Noten wieder gezählt bei uns, Mathe, Englisch, aber Deutsch hat nicht gezählt in die vierte Klasse, weil wir natürlich noch nicht konnten. Wir haben da Proben mitgeschrieben und so.
Wart ihr in Mathe vielleicht sogar voraus? Ich habe das häufig durch syrische Flüchtlingskinder erfahren, dass die in Mathematik überhaupt keine Probleme haben mitzukommen.
Das ist jetzt auch so gewesen, dass wir in Mathe eigentlich ganz gut waren. Also das war eigentlich, die Lehrer waren schon überrascht über die Mathe-Noten und sowas. Aber Deutsch war halt, wie gesagt, das war halt nichts. So, das war halt noch gar nichts, aber Mathe waren die eigentlich ganz gut.
Und Englisch auch, also das war auch die entscheidenden zwei Fächer, wo wir halt gut waren, weil wir das auch in Syrien hatten, wo wir halt mitmachen konnten.
Und wie war das mit den anderen Kindern? Die, also der Geissacher an sich, sage ich mal, der öffnet sich jetzt nicht sofort.
Ja klar, das war auch am Anfang schwer, halt da akzeptiert zu werden, sage ich mal. Also das war nicht so einfach, weil die ja, für uns war was ganz Neues, für die auch. Zwei Leute, die sich gar nicht davor konnten, kommen jetzt in die Klasse, können nicht mal miteinander kommunizieren. Aber ich sag mal so, wir haben uns irgendwie in einer Art und Weise schnell verstanden und so und gut mitgemacht. Und das Allerwichtigste war, wir hatten den Wille dazu. So, wir waren da, okay, wir wollen das. So nicht, ja, okay, wir wurden gezwungen, hierher zu kommen, wir wollen es nicht. Wir haben da wirklich was dafür getan. Wir waren zu Hause in Geissach. Ich weiß noch, wir hatten keine Handys, also wir als zwei als Kinder kein Internet da gehabt und wir haben halt deutsche Bücher gelesen, wirklich am Ende Deutschbuch, da diese ganzen Grammatik-Sachen und alles, wirklich haben wir alles abgeschrieben, einfach Vokabel zu nehmen, weil man musste, sonst hätten wir es gar nicht gelernt, also woher auch, also das ganze Vokabular, den hatten wir nicht und irgendwie muss es hierher kommen und das hat uns geholfen, ja, und da ging es weiter.
Und wie war es denn für eure Eltern, wenn wir da kurz den Fokus hinrichten, denn ich glaube, unter Kindern ist es leichter, sich zu verständigen, zu integrieren, vielleicht auch über den Sport, über das gemeinsame Spielen. Aber haben eure Eltern diese Situation leicht bewältigen können nach all den Mühen? Hatten sie dann die Chance, sich auch gut erstmal zu integrieren? Weil als ehemaliger Schneider und als Englischlehrerin, ist es nicht so leicht, in unser System reinzukommen.
Ja, also es war so, es war wirklich schwer für die, da reinzukommen, weil, wie gesagt, also wir haben das ja sozusagen ziemlich schnell Deutsch gelernt, aber für die war das ja ganz schwierig. Mein Vater, also bis heute noch, also er verständigt sich und er kann das auch ganz gut, aber er hat halt immer noch die Fehler drin. Zum Beispiel jetzt E-Mails oder so muss ich immer noch für ihn schreiben. Und am Anfang war das halt so, dass sie es wirklich sehr schwer hatten und eine sehr lange Zeit auch nicht gearbeitet haben beide, weil die hatten ja nichts, wo die was machen können. Und dann irgendwann ist ja dann der Deutschkurs gekommen und da haben sie dann angefangen, so langsam das Deutsch zu lernen und da hat es dann so langsam angefangen, bei denen das so gut läuft.
Ich habe just heute in einer 13. Klasse Englisch einen Abschlussprüfungstext auf Deutsch gehabt, den man ins Englisch übertragen muss. Und da stand das drin, dass man bis zur Pubertät locker neue Sprachen lernen kann. Und je älter du wirst, logischerweise, desto unmöglicher wird es eigentlich. Und eure Sprache ist auch grammatikalisch ja ganz anders aufgebaut als unsere. Ja, jetzt habt ihr euch also integriert, ihr habt die vierte Klasse gemacht, dann kommt ja das Grundschulabitur, wie es so schön heißt. Und ihr seid dann weiter geblieben in Geissach, soweit ich informiert bin?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, nee, schlechte Info.
Ja, haben sich nicht so gut informiert.
Ja,
auf jeden Katastrophe. Fall, ja, wie gesagt, weil die Noten so gut waren, haben wir uns entschieden, also die Lehrkraft hat das vorgeschlagen, dass wir auf die Realschule gehen. Und dann sind wir wirklich von der vierten Klasse nach eineinhalb Jahr in Deutschland sind wir in die Realschule gegangen.
Hier gleich gegenüber,
genau. Und da sind wir auch umgezogen von Geissach. Da dürften wir halt umziehen, weil davor mussten wir, das war ja Sozialhaus. Und nach einem Jahr dürften wir eine eigene Wohnung haben. Und da waren wir hier in, da haben wir hier in Tölz gewohnt.
Du sagst, genau. Wir haben hier gewohnt, das bedeutet ja, nicht
haben,
lange?
Wir sind wieder umgezogen in anderen Haus, also wir sind jetzt in einem anderen Haus, deswegen habe ich so gesagt.
Aber ihr seid in Tölz geblieben.
Wir sind in Tölz geblieben.
Und ihr habt die Realschule geschafft.
Ja.
Sonst wären wir ja nicht hier.
Genau.
Hätte ja wieder woanders hingehen können.
Nee, gibt tatsächlich
ja
nicht. Nee.
Also es war so, dass wir dann nach der vierten Klasse, also die Lehrerin war wirklich auch sehr nett von ihr, dass sie überhaupt vorgeschlagen hat, dass wir auf die Realschule gehen, weil sie meint, dass unser Deutsch, also da ist Potenzial drin, deshalb lieber in die Realschule, da könnt ihr euer Deutsch ein bisschen fördern. Und dann von der Realschule aus war das eigentlich ganz gut und es lief eigentlich alles. Und da war auch ein Lehrer auf der Realschule, der wirklich sehr, sehr netter Lehrer, wirklich hat uns jedes bei allem geholfen, wir haben ihm oft geholfen, er hat uns auch wirklich sehr oft geholfen, zum Beispiel, der war ein Physik- und Mathelehrer. Und immer wenn ich Schulaufgaben oder so hatte, am meisten in der 10. Klasse, habe ich halt immer so gefragt, ob ich Nachhilfe von ihm bekomme. Und er hat mir jede Zeit gesagt, komm nach der Schule irgendwann zu mir, wir lernen ein bisschen und ist gar kein Problem. Und der war wirklich auch sehr entscheidend, dass ich meine 10. Klasse den Abschluss geschafft habe und den Vorschnitt geholt habe.
Dann wart ihr die ganze Zeit in derselben Klasse oder habt ihr in der Realschule unterschiedliche Zweige
gewählt? Bis zu der 6. Klasse waren wir in einer Klasse und dann ab der 6. Klasse muss man sich für einen Zweig entscheiden. Und ich habe mich für Mathe-Zweig entschieden, weil ich halt gut in Mathe war und der Ahmed hat sich für Wirtschaft entschieden. Und da war wieder getrennt. Also auf derselben Schule, Parallelklassen.
Aber das waren ja dann 4., 5., 6., 3,5 Jahre, wo ihr nochmal zusammen wart, dann fiel die Trennung, sage ich mal, ist ja nur eine räumliche, leicht oder ab wann würdet ihr sagen, wart ihr voll integriert und habt eigentlich gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ihr jetzt in die Schule geht und sprecht und...
Ja, ich würde sagen, so ab der 6., also 5. Klasse war noch schwer, weil es ist auch ein anderes Niveau von der Mittelschule auf eine Realschule zu gehen, da war es auch schwer, andere Schulsystem, ganz die Lehrer sind anders drauf und so, das war auch schwer und dieses eine Jahr hat uns, okay, es gab Schwierigkeiten vorbereitet, in der 6., da ging es wieder, da haben wir, okay, jetzt sind wir wirklich wieder dabei, sind auf Niveau von den anderen Mitschülern, da waren wir auch wirklich, weil in der 5. Klasse auf der Realschule, da hat auch die Deutschnote noch nicht gezählt gehabt, ab der 6. hat die Deutschnote gezählt und da waren wir wirklich auf einem Niveau wie die anderen Mitschüler, da haben wir uns wie die anderen gefühlt, also kann ich so sagen. Gleichwertig, genau. Also wir haben uns nicht benachteiligt gefühlt und auch nicht besser als die, sondern wir waren einfach gleichwertig. So war das.
Jetzt seid ihr zu uns an die Forst gekommen. Du hast noch ein extra Jahr eingelegt dann, Siva, weil du lieber nochmal die Vorklasse gemacht hast, um dich da besser vorzubereiten auf die Fächer. Und Ahmed ist jetzt schon in der 12.
Ja.
Wie stolz seid ihr auf das, was ihr geleistet habt? Also wenn ich euer Vater wäre, ich glaube, ich würde jeden Tag einen Heiligenschein über euch
also auswerfen. Also es ist wirklich sehr krass, dass wir jetzt hier sind. Es ist schon 12. Klasse, Fachabitur bald. Aber meine Eltern wollen immer mehr. Also
es ist, wenn du aus ausländischen Eltern immer so.
Es ist
wirklich so.
Es ist klar, ich habe meinen Abschluss, ich mach die 12. Und
die wollen die 13. dann von dir, oder?
Wahrscheinlich auch in die 13. dann. Aber die wollen immer mehr. Also die wollen, dass ich danach studiere. Also mein Mutters Traum ist, dass ich Arzt werde. Und das ist, also will ich gerne machen. Also ich will gerne, dass ihr Traum in Erfüllung geht, aber sehr schwer.
Aber was willst du?
Ja.
Ist vielleicht schwer, auch seinen Eltern nach dieser ganzen Geschichte, was sie für euch gemacht haben, zu widersprechen.
Genau. Das ist das Problem zu Hause manchmal haben und so. Die so, wir haben euch das geschenkt, was ihr eigentlich die anderen sich wünschen, diejenigen, die jetzt noch in Syrien geblieben sind oder keine Ahnung, Schwierigkeit haben. Und ihr habt hier alles gut, ihr habt das, was ihr wollt, bekommt das, was ihr wollt und so. Wir wollen nur das eine von euch, eure Bildung, dass ihr euren Schulabschluss fertig macht und studiert und was Gutes macht, damit ihr, ja, und das ist halt nicht viel verlangt eigentlich. Es ist eigentlich gar nicht verlangt, aber ja, also das ist auch was Gutes, weil die wollen ja das Gute für uns. Die wollen nicht, dass wir einfach irgendeine Arbeit machen oder irgendwo nichts machen. Also die wollen halt das Gute für uns. Das ist auch, was auch spiegelt, okay, die wollen wirklich das Gute für uns.
Ja. ist ja auch ehrenwert und ich bin mir sicher, dass ihr zu einem Konsens kommen werdet innerhalb der Familie.
Auf jeden Fall.
Habt ihr auch noch Zeit genug, drüber nachzudenken.
Ja, klar, das ist ja kaum.
Was mich noch bewegt hat, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen, ist ja schon ein paar Tage her, habt ihr eigentlich Freundschaften geschlossen auf diesem langen Fluchtweg oder Bekanntschaften, die bis heute angehalten sind, wo man nochmal irgendwie mit einer Handynummer im Kontakt geblieben ist oder dass man sich getroffen hat in dem Auffanglager zufällig, wo ihr sagt, Mensch, ja, die Person ist mir noch geblieben oder ist das alles abgeschlossen?
Ja, das sind halt so Leute, die wir halt kennengelernt haben, das sind Erinnerungen, aber Kontakt aufgenommen wirklich nicht, weil wenn man in Deutschland war und dann wurde man in verschiedenen Lagern aufgeteilt und dann hat man wirklich den Kontakt gar nicht mehr gehabt. Aber es waren ein paar Leute, die wir dort auf dem Weg getroffen haben, die Bekannte für uns waren, also mit denen wir unser Weg weitergeführt haben, sage ich mal. Es war so, mit denen sind wir immer noch Kontakt und so. Aber wirkliche Freundschaften kann ich nicht sagen, nee. Also auf dem Fluchtweg, aber hier, ja.
Also es war halt so, dass jeder halt in diesem Camp halt, jeder halt seine anderen Ziele, also der eine wollte zum Beispiel nach Hamburg, der andere wollte nach Köln, der andere nach Berlin. Es waren halt sehr unterschiedlich. Vielleicht, wir haben jetzt keine Freundschaften geknüpft, aber vielleicht meine Eltern haben, wenn die jemanden jetzt nochmal sehen, vielleicht kennen die nochmal und reden nochmal mit denen, aber wir jetzt haben jetzt nicht so viel gehabt, wir waren ja noch jung und es war alles neu und zu viel auf einmal sozusagen.
Wir kommen gleich zum Ende, auch zum vielleicht bekanntesten Satz, den ihr gehört habt, den ihr euch gemerkt habt von irgendwelchen Lehrern in eurer Vergangenheit. Das ist dann ja wie immer unser Schlusssegment. Aber aufgrund der aktuellen politischen Lage würde ich euch schon noch gern fragen, wie ist es euch ergangen in den Jahren, in denen ihr jetzt hier seid? Habt ihr auch Feindseligkeit verspürt und erlebt? Weil ihr habt von viel Hilfsbereitschaft jetzt gesprochen. Das ist sehr schön zu hören. Ihr seid toll aufgenommen worden. Ihr habt euch in den Klassen sehr schnell integriert. Gab es auch die andere Seite der Medaille in den letzten Jahren, wo ihr hier wart?
Klar, es ist immer so, dass die ein oder anderen gibt, die jetzt nicht so zufrieden waren mit uns. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, ich mag dich nicht und so, aber man hat schon gemerkt, es war oft so, dass man halt mit einem anderen Blick angeschaut wurde. Oft war das auch so jetzt, in der Realschule hatte ich oft so das Gefühl, wir waren ja getrennt nach der 7. und oft hatte ich so das Gefühl, dass ich jetzt ab und zu mal anders behandelt wurde als die anderen Schüler. Ich hatte schon oft so das Gefühl, dass auf mich extra geachtet wurde als auf die anderen Schüler.
Aber also im Guten und im Schlechten?
Schon, ja. Also im Guten und auch im Schlechten. Also oft auch im Guten. Die haben halt, die wussten ja, dass ich jetzt nicht fließend Deutsch kann und dass ich nicht alle Regeln kenne. Aber oft wird auch das vernachlässigt, dass sie das einfach so gar nicht mehr in Betracht gezogen haben, dass ich mich nie richtig damit befasst wurde oder nie gelehrt wurde darüber. Und deshalb wurde ich halt mit anderen Blicken angeschaut.
Also ich sag, natürlich gibt es beide Seiten von der Medaille, wie sie es gesagt haben, aber ich würde eher sagen, dass wir uns sehr gut hier integriert haben. Also wie ich am Anfang gesagt habe, wir waren da, weil wir hier sein wollten. Nicht, weil wir gezwungen wurden, sondern wir wollten uns hier integrieren. In dem Sinne, dass meine Eltern sofort, als sie Arbeitserlaubnis bekommen haben, sich eine Arbeit gesucht haben und direkt in die Arbeit gegangen sind und wir in die Schule gegangen sind, wollten was lernen und so, deswegen auch in der Gesellschaft als gut gesehen werden, weil wir wirklich was tun und nicht so wie manche andere, die halt hier sind, so gesehen als Urlaub hier oder nicht arbeiten und einfach gar nichts tun, sei es Arbeit oder Sprache oder irgendwas anderes. Und es ist halt so, wir werden auch dafür richtig oft gelobt, sage ich mal, dass wir es wirklich das machen, was wir gerade hier in Deutschland machen und so, weil wir uns hier ein neues Leben aufgebaut haben. Und deswegen finde ich, ja, nee, also natürlich hat man die ein oder andere Situation, aber eher positiv aufgenommen.
Ja, ich denke, das kam jetzt auch raus in den beiden Folgen, dass ihr schon auch wirklich ein Vorbild seid, was Integrationswille und Fleißdisziplin anbetrifft. Und dazu gehören aber auch natürlich auch beide Seiten, nicht nur eure Seite, sondern auch die Seite der Menschen hier, die euch dann auch empfängt. Zum Abschluss. Welcher Satz ist euch hängen geblieben? Habt ihr denselben Satz? Habt ihr lange dieselben Lehrer gehabt oder unterschiedliche Sätze? Was ist ein Satz, den ihr gehört habt von irgendeiner Lehrkraft, den wir hier in unserem Podcast letzte Reihe hören dürfen von euch, der für immer vielleicht in eurem Gedächtnis bleiben wird?
Also ein Satz ist immer gefragt wurde, jedes Mal, egal wo man ist, gefällt es euch hier oder in der Heimat besser? Es ist dieser Satz, den man immer wieder hört, egal von wem, egal wo.
Immer noch.
Auch sogar, also sehr oft auch von den Verwandten in Syrien und so. Aber immer wieder.
Was ist Heimat für dich dann, wenn ich das noch dazwischen fragen darf? Wo ist deine Heimat? Syrien, das ist ja Irak, Geissach, Tölz?
Die Frage kann man halt nicht wirklich beantworten. Also unsere Heimat können wir nicht vergessen, aber ich würde sagen beides. Aber ja, beides. Also es ist halt so, wir als Kinder jetzt, also ich würde jetzt, die meistgestellte Frage jetzt, nachdem es in der politischen Lage in Syrien, geht ihr zurück? Wollt ihr zurückgehen? Ich würde nein sagen. Also meiner Ansicht nein, weil ich jetzt mein Leben hier aufgebaut habe und so und weitergebildet habe und vielleicht ja, aber dort wieder zu leben wie früher, das geht gar nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist fast unmöglich, muss ich sagen.
Und hast du auch noch einen eigenen Satz? Ich wollte dich jetzt nicht
abhören, nicht wirklich, das ist, weil wenn uns jemand sieht, dann sind wir beide miteinander. Das ist das Gute. Dieselbe Frage und dieselbe Antwort eigentlich.
Und miteinander wart ihr auch hier bei unserer Folge 7, Teil 2 von Letzte Reihe, dem Podcast an der beruflichen Oberschule Bad Tölz. Ich danke euch herzlich, dass ihr da wart.
Sehr gerne. Kein Problem. Und wir danken Ihnen für die Einladung.
Für die Einladung, wirklich.
Sehr gerne.
Hat uns gefreut.
Und wir sehen uns wieder im Unterricht, Jungs.
Alles klar.
Das war Letzte Reihe, der Podcast des Fördervereins der Phosphos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@phosphos-badtölz.org. Bis dann!